heute Abend aus 1. Korinther 11 einige Verse. Korinther 11, Vers 17. Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, weil ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahlessen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist trunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Vers 33. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Soweit wollen wir Gottes Wort lesen. Wir haben uns gestern mit dem großen Gedanken des Tisches des Herrn beschäftigt, dass Gott uns hier auf dieser Erde ein Zusammensein schenkt, wo wir Gemeinschaft miteinander pflegen können. Ein Zusammenkommen, wo nicht jeder alleine da ist, sondern wo wir gemeinsam etwas tun. Wo wir Gemeinschaft pflegen mit dem Herrn Jesus, wir haben daran gedacht, mit dem gestorbenen Christus, mit Christus, wie er damals hier auf dieser Erde war. Aber auch untereinander. Es ist Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Sodass deutlich wird, dass wir Verantwortung füreinander haben. Und natürlich ist ganz klar, dass eine solche Verantwortung füreinander zunächst einmal voraussetzt, dass man Vertrauen zueinander hat. Wie kann man Gemeinschaft haben, wenn nicht Vertrauen da ist? Und das ist doch, hoffe ich, hier und überhaupt, wie wir das zu verwirklichen suchen, da ein Vertrauen zueinander. Ohne dieses Vertrauen kann es keine wirkliche Gemeinschaft geben. Wenn ein Zusammenkommen durch Misstrauen gegeneinander geprägt ist, das kann nicht letztlich auf Dauer gut gehen. Wo jeder nur denkt, negativ über das, was der andere als Motive vielleicht haben mag oder was ihn überhaupt prägt, den anderen. Ein solches Zusammenkommen muss letztlich zugrunde gehen. Aber wir dürfen Gemeinschaft miteinander haben und wir haben die verschiedenen Seiten vor uns gehabt. Auch, dass diese Gemeinschaft eine andere, ich sage einmal kirchliche Gemeinschaft ausschließt, ist hoffentlich deutlich geworden. Wir haben gestern nicht mehr die Verse 23 bis 33 aus Kapitel 10 betrachtet. Ich möchte gerne zu diesen Versen noch abschließend ein Wort sagen. Diese Verse, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich, erinnern uns natürlich unwillkürlich, wenn wir den Korintherbrief jetzt so vor uns hätten, wie die Korinther das hatten, als sie den Brief das erste Mal vorgelesen bekommen haben. Denn damals hatte man nicht das Vorrecht wie wir, dass man den Brief in Händen halten konnte. Da hat Paulus den Brief an die Korinther geschrieben und da war ein Bruder, der den Brief vorgelesen hat. Wenn man sich das mal so vorstellt, jemand würde den Brief heute vorlesen, ob wir dann am Ende noch wüssten, was am Anfang gestanden hat. Und sicher ist das in einer Zusammenkunft gewesen, dass dieser Brief dann vorgelesen worden ist. Da werden die Geschwister schon sehr aufmerksam gewesen sein. Da hat ein Apostel ein Wort an uns, was mag er uns wohl mitzuteilen haben? Nun, und wenn sie dann in Kapitel 10 angekommen sind, dann erinnerten sie sich, nicht an Kapitel 6, diese Einteilung gab es damals nicht, aber an das, was Paulus für uns heute nach Kapitel 6 schon einmal gesagt hat. Da heißt es in Kapitel 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem beherrschen lassen. Und dann geht er sehr stark auf das Thema der persönlichen Reinheit oder den Gegenteil dazu, Hurerei, ein. Und zeigt, wie zu prüfen ist, wie man diese christliche Freiheit, alles ist erlaubt, auf der der Apostel ausdrücklich besteht, wie man sie in Weisheit und in Liebe und in Verantwortungsbewusstsein sich selbst gegenüber verwirklicht. Und jetzt heißt es wieder, alles ist erlaubt. Offensichtlich spielt Paulus auf diese Verse an. Aber jetzt hat er es nicht mehr mit allein einer persönlichen Seite zu tun, sondern mit einer gemeinsamen. Und doch gibt es Verbindungen. Kapitel 6, Hurerei. Kapitel 10, Götzendienst. Wir haben gestern in Verbindung mit Kapitel 10 schon gesehen, dass dort diese beiden Dinge auch in dem ersten Abschnitt miteinander verbunden werden. Wenn der Herr nicht mehr den Platz in meinem Leben hat, den er haben will, haben soll, dann führt das auch dazu, dass das, was ich auf der Erde tue, mit Menschen, mit mir selbst, dass das auch nicht mehr nach seinen Gedanken geschieht. Nun, hier nennt er, wenn ich das mal so überflugsmäßig betrachten darf, nennt er eine ganze Reihe an Punkten, vielleicht 7, aber das ist jetzt von der Zahl her nicht entscheidend, die zu bedenken sind, wenn es um Gemeinschaft geht. Gemeinschaft, die ich eben nicht alleine habe, sondern die ich mit jemand oder mit anderen pflege. Nochmal, er besteht auf der christlichen Freiheit. Und die lässt sich auch nicht, auch in der heutigen Zeit, wo so viel Versagen ist, vielleicht noch mehr als bei den Korinthern, lässt der Geist Gottes nicht zu, dass die christliche Freiheit beschnitten wird. Wir haben kein Recht dazu, einem anderen diese christliche Freiheit, die besteht, irgendwie wegzunehmen. Da gibt es keine Autorität auf dieser Erde, die das Recht hat, diese christliche Freiheit einzuschränken. So jemand würde sich an Gottes Wort vergehen. Und Paulus lässt das nicht zu. Aber gestern habe ich, glaube ich, schon einmal gesagt, christliche Freiheit heißt nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Wenn Paulus also hier sagt, alles ist erlaubt, dann heißt alles nicht immer uneingeschränkt alles. Alles beinhaltet zum Beispiel nicht Sünde. Ich denke, das ist jedem von uns klar. Alles Sünde ist doch nicht erlaubt. Für einen Gläubigen kommt es nicht in Frage, freiwillig zu sündigen. Das wäre absurd. Aber alles, was nicht Sünde ist, alles, was nicht in direktem Widerspruch zu Gottes Wort ist, ist erst einmal grundsätzlich freigestellt. Großartig, dass Gott uns nicht, wie er das im Alten Testament getan hat, sozusagen an eine kurze Leine nimmt und sagt, du musst und du darfst nicht. Das ist einfach nicht der Charakter unserer heutigen Zeit. Und wir müssen unbedingt darauf auch bestehen. Aber das heißt nicht, dass wir die Freiheit, die Gott uns gibt, uneingeschränkt auch ausnutzen. Und dazu gibt er hier ein paar Kriterien. Das erste ist, nicht alles ist nützlich. Überdenken wir also, wenn wir sagen, diese Gemeinschaft, die möchte ich gerne pflegen. Und je jünger man ist, oftmals ist das jedenfalls so, desto mehr meint man, alles einmal ausprobieren zu können, zu sollen, zu dürfen. Und dann stell dir diese Frage, und wir alle müssen das tun, ist das nützlich, was ich jetzt tue? Diese Gemeinschaft, die ich suche, und Gemeinschaft bitte nicht so verstehen als ein Gemeinschaftskreis oder so, sondern Gemeinschaft mit Menschen, ist das nützlich, wenn ich diese Gemeinschaft suche? Das ist der erste Punkt. Wem nützt das eigentlich, was ich tue? Nützt dir selber das etwas? Ist das zum Nutzen von einem anderen oder eher schädlich? Zweiter Punkt. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Das könnte man schlicht überschreiben mit der Frage, ist das Liebe, wenn ich das tue? Liebe zu meinem Nächsten, Liebe zu einer Person, Mitgläubigen in meinem Umfeld oder der mich irgendwie dabei sehen könnte. Ist das nämlich auferbauend für ihn? Ist das geistlich für ihn förderlich, sehr eng mit dem Nutzen verbunden? Aber jetzt speziell, diene ich ihm damit? Das ist die Frage. Wenn ich jetzt diese Freiheit mir nehme, Gemeinschaft zu pflegen, ist das zugleich in positiver Weise ein Dienst für den anderen? Oder ist das letztlich nur Egoismus, dass ich es mir leicht mache, etwas tue, was mir einfach gefällt? Entschuldigung, das war der Vers 23b. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und das dritte ist dann, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Das ist jetzt die Liebe. Das ist das, was zum Anderen hinführt. Ist das etwas, was ich aus Liebe zu dem Anderen tue? Nicht nur, was anderen auferbauend ist in ihrem Glaubensleben, sondern auch, was für den Anderen ist. Was nicht nur für mich ist, sondern was ich aus Liebe zu dem anderen tue. Das vierte ist in Vers 28 dann, wenn aber jemand zu euch sagt, ist als Opfer dargebracht worden, so esst nicht, und deswillen, der es anzeigt, und um des Gewissens willen. Da ging es also damals darum, da ist man irgendwo eingeladen. Paulus sagt, wenn du hingehen willst, Vers 27, und ihr wollt hingehen, das heißt, ich werde offensichtlich von einem Ungläubigen eingeladen und wir wollen hingehen. Das heißt, wir haben vor dem Herrn geprüft, ob das jetzt sein Weg ist. Ob er das möchte von uns, man geht da nicht einfach von sich aus hin oder man geht nicht einfach hin, ohne darüber nachgedacht zu haben, sondern ihr wollt hingehen. Wir gehen also dann hin zu einer solchen Person in dem Bewusstsein, das ist jetzt ein Auftrag des Herrn. Und dann wird Fleisch angeboten, darum ging es ja damals, ich habe versucht, das gestern kurz zu erklären. Und derjenige sagt mir, das ist aber Götzen geopfert worden. Das ist als Opfer, nämlich den Götzen, dargebracht worden. Und was tue ich dann? Esse ich dann von dem Fleisch? Und dann sagt er, und handle gegen das Gewissen des anderen. Hier geht es nicht, wie wir vielleicht zunächst mal meinen könnten, um einen Schwachen im Glauben. Also es geht hier nicht um das Gewissen dessen, der die Dinge enger sieht und durch unser Handeln zu Fall kommen könnte. Denn so jemand würde gar nicht zu so jemandem gehen, zu einem Ungläubigen, und sich da Fleisch, wovon er ausgehen kann, dass es Götzenfleisch ist, anbieten lassen. Nein, hier geht es um einen Ungläubigen und um das Gewissen des Ungläubigen. Wenn nämlich der Ungläubige sieht, dass ich von diesem Götzenfleisch esse, dann sagt er, ja, dann kann ich das ja auch tun. Dann ist das ja so schlimm gar nicht, dass das den Götzen geopfert worden ist. Also das vierte Kriterium ist, was wir überprüfen müssen, ist diese Gemeinschaft, die ich suche, für einen Außenstehenden, nämlich für einen Ungläubigen, ist das für ihn vielleicht schädlich? Nicht nur was die Gläubigen betrifft, tue ich das aus Liebe zu ihnen, sondern ist das möglicherweise für einen, der von außen darauf sieht und sagt, komisch, warum geht der denn dahin? Warum sucht er denn diese Gemeinschaft? Warum sucht er diesen Kontakt, ich sage einmal, mit Ungläubigen? Und er sagt, für ihn, ja, dann kann ich das ja auch. Dann scheint das ja egal zu sein, ob man mit Gläubigen zusammen ist oder mit Ungläubigen. Ist das ein Kriterium, über das wir nachdenken? Kann das zum Schaden sein für unsere ungläubige Umgebung, die dadurch vielleicht gar nicht mehr auf die Spur gebracht wird, zu Gläubigen zu kommen, um sich zu bekehren? Fünfter Punkt, Vers 31. Was immer ihr tut, essen, trinken, also selbst bei den geringsten Dingen des Lebens, tut alles zur Ehre Gottes. Ist für dich und für mich ein Kriterium, dass das positiv Gott ehrt? Wir alle neigen dazu, das ist ja nicht nur eine Sache der Jüngeren, wir kennen das alle. Wie jemand das mal gesagt hat, so ein Gummichrist zu sein. Das heißt, wir testen, wie weit wir uns dem Abgrund nähern können und uns das Gummi, sage ich einmal, gerade noch hält, bevor es zerreißt und wir auch zum in den Abgrund fallen. So nah wie möglich, ohne dass wir selber zu Schaden kommen, am Abgrund, an dem Bösen. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir hier lesen. Hier heißt es, tut alles zur Ehre Gottes. Ist das die Gemeinschaft, die ich suche, die Kontakte, die ich suche? Sind sie zur Ehre Gottes? Das kann mit Ungläubigen der Fall sein. Du willst hingehen und du willst ihn darauf aufmerksam machen, dass er auf einem Weg des Verderbens ist. Du willst ihn, um was anders auszudrücken, du möchtest werben dafür, dass er den Herrn Jesus als Retter annimmt. Dann ist das zur Ehre Gottes. Also wir können auch da nicht irgendwie pauschal urteilen und ich sowieso nicht über den anderen. Das sind Fragen, die ich mir selber stellen muss und du dir selber stellen musst für dein Leben. Aber ist dieser Weg, den ich gehe, diesen Kontakt, den ich suche, ehrt er positiv Gott? Oder ist es das Gegenteil vielleicht? Sechstens, seid ohne Anstoß, sowohl Juden als Griechen als auch der Versammlung Gottes. Ist das, was ich tue, zum Anstoß? Dann müssen wir verstehen, dass Anstoß nicht das meint, was wir so landläufig darunter verstehen. Ja? Ich nehme Anstoß an dem, was du tust, und damit meine ich, ärgere mich darüber. Ich finde das nicht gut. Das ist hier überhaupt nicht gemeint. Hier ist gemeint, ist durch mein Handeln Gefahr, dass mein Bruder, meine Schwester oder Ungläubige, Juden, Griechen, dass sie zu Fall kommen. Dass Anstoßen und hinfallen. Dass sie den Glauben nicht finden oder dass ein Gläubiger dadurch von dem Glaubensweg abkommt. Vielleicht hast du die Freiheit, irgendwo hinzugehen und da geht dann ein anderer, sieht dich und sagt, dann kann ich das ja auch tun. Und dadurch, dass er auch dahin geht, könnte es sein, dass er von dem Glauben weggeführt wird. Wir hatten vorhin ein Beispiel dazu, was wir aus der Schrift finden, hier mit den jungen Leuten. Johannes hatte die Freiheit für sich, der Apostel, in den Hof des Hohen Priesters zu gehen. Das war diese Szene, wo der Herr Jesus dort verhört wurde. Offensichtlich hatte er Verwandtschaft da und für ihn war das kein Problem. Er konnte da hingehen. Er stand auch nicht in Gefahr, da irgendwie den Herrn zu verleugnen. Irgendwie war er bekannt vielleicht da, akzeptiert, wir wissen das nicht. Aber er macht dem Petrus die Tür auf. Und der Petrus geht mit ihm hin. Und Petrus fällt. Petrus verleugnet den Herrn. Petrus war selber dafür verantwortlich, so wie jeder Mensch, auch jeder Gläubige für sein eigenes Tun selbst verantwortlich ist. Ich kann das nie auf irgendjemand anders schieben, natürlich nicht. Und doch war Johannes derjenige, der den Weg geöffnet hat für Petrus, der dadurch, dass diese Tür offen war für ihn, sonst wäre er gar nicht da reingekommen. Dadurch, dass die Tür offen war, ist Petrus gefallen. Wie tragisch wäre das, wenn mein Tun dazu führt, dass jemand anders zu Fall kommt und in Sünde fällt. Es mag ja sein, dass du das nicht tust, aber denk nicht nur an dich. Denk an den, der dich sieht und der vielleicht dadurch Probleme bekommt. Und der letzte Punkt, Vers 33, sein Ziel war, nicht seinen Vorteil zu suchen, sondern den der vielen, damit sie errettet werden. Ist mein Verhalten nützlich dafür, dass Menschen zur Errettung finden? Oder ist es geradezu das Gegenteil? Wisst ihr, es ist leicht, wenn ich mit Ungläubigen Gemeinschaft pflege. Ich spreche jetzt nicht davon, dass wir im Beruf zusammenarbeiten müssen, dass es gewisse Verpflichtungen auch in Verbindung mit unserem Berufsleben gibt, auch mit unserer Nachbarschaft gibt es Verpflichtungen, denen können wir nicht aus dem Weg gehen. Wir können einfach nicht erwarten, dass unsere Nachbarn einen Kalender annehmen, wenn wir sie ein Jahr lang ignorieren. Ja? Und wenn da mal eine Gelegenheit ist, wo man in der Nachbarschaft zusammen ist, dann müssen wir auch mal bereit sein dazu. Und können nicht so tun, als ob unsere gesamte Nachbarschaft nur aus Aussätzigen bestünde. Aber mit was für einer Haltung gehen wir dahin? Ist unser ganzes Tun darauf gerichtet, dass es einen Nutzen hat dafür, dass diese Menschen den Herrn Jesus finden als Retter? Oder ist mein Verhalten geradezu schädlich, indem sie sehen, wie ich mich da zum Beispiel verhalte und sie sagen, der ist ja gar nicht anders als wir. Der lebt wie wir, der denkt wie wir, der spricht wie wir. Und wir sind gar kein Hinweisschild mehr auf den Herrn Jesus. Das wäre tragisch. Und das ist doch ein Punkt, den wir für uns prüfen müssen. Dann Kapitel 11. Irgendwie total erstaunlich, wenigstens auf den ersten Blick, wechselt Paulus das Thema, spricht auf einmal von der Schöpfungsordnung. Sein Ziel ist, deutlich zu machen, dass eine Schwester, die betet oder weissagt, eine Kopfbedeckung trägt und damit deutlich macht, dass sie sich bewusst ist, dass Gott in der Schöpfung den Mann, was die Ordnung betrifft, was die Stellung betrifft, ihn über die Frau gestellt hat. Das hat überhaupt nichts mit Wertigkeit zu tun, aber nach der Schöpfungsordnung sagt er hier in Vers 3, ich will, dass ihr wisst, der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Haupt des Christus, aber Gott. Dass Gott eine Ordnung hat in dieser Schöpfung. Gott ist das Haupt. Christus als Mensch steht unter Gott. Als Mensch wohlgemerkt. Der Mann hat eine absolute Autorität über sich. Christus. Die Frau wiederum hat als Autorität den Charakter nach dem Mann. Und deshalb soll die Mann, ohne dass ich das jetzt weiter ausführe, soll die Frau, wenn sie betet, laut betet, vor anderen mit anderen, wenn sie weissagt, das ist auch hörbar, natürlich, soll sie eine Kopfbedeckung tragen. Warum schreibt Paulus das hier? Mitten zwischen den Tisch des Herrn und das Mahl des Herrn, was eigentlich zusammengehört. Das ist eine Frage, nochmal, wie gestern gesagt, wir müssen das doch mal mit Fragezeichen lesen. Warum spricht Gott so? Warum ordnet er das so zusammen? Gerade am Anfang eines neuen Abschnittes in diesem ersten Korintherbrief, wo der Apostel Paulus jetzt das Thema des Hauses Gottes verlässt und jetzt eigentlich über den Leib Christi spricht, bis Ende Kapitel 14. Und eine Antwort, die man vielleicht geben kann, die eine Hilfe darstellt, ist, dass er jetzt einen Bogen schlägt. Er möchte davon sprechen, was in der Versammlung Gottes, was die Zusammenkünfte betrifft, was die Ausübung von Gaben betrifft, seine Gedanken sind. Und er beginnt diesen Teil mit der Schöpfungsordnung Gottes und er beendet diesen Teil erneut mit der Schöpfungsordnung Gottes. In Kapitel 14 endet er wie? Erstaunlicherweise wieder mit den Frauen. Das war ein Problem in Korinth, dass Frauen dort anscheinend eine ganz besondere Position eingenommen haben, nämlich dass sie herausragend war, dass Frauen sich die Freiheit genommen haben zu führen, dass sie die Freiheit hatten, in der Versammlung Gottes zu reden. Und da sagt er, Ich stelle diese gesamten Betrachtungen, diese gesamten Themen, die ich jetzt vor mir habe, in diesen Rahmen, dass die Frau und natürlich auch der Mann die Schöpfungsordnung Gottes bedenkt und sie auch anwendet. Dass die Frau sich bewusst ist, dass sie eine Stellung hat vor Gott, die hier auf dieser Erde, die nicht gleich ist der Stellung des Mannes. Natürlich an anderer Stelle, Galater 3, sagt der Apostel Paulus, derselbe Schreiber, ausdrücklich, in Christus gibt es keine Unterschiede zwischen Frau und Mann und so weiter, auch im sozialen Bereich nicht. Aber solange die Versammlung auf der Erde ist, gibt es diese Unterschiede und Gott möchte, dass ihr als Frauen nach seiner Schöpfungsordnung handelt. Das heißt, den Kopf bedeckt, wenn ihr weiß sagt, und den Kopf bedeckt, wenn ihr laut betet mit anderen. Zum Beispiel mit den Kindern am Tisch, wenn der Mann nicht da ist. Und genauso wie man weiß, wenn man betet, glaube ich keinen Zweifel, dass man auch weiß, wenn man weiß sagt. Ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, mit Weissagung, dass man zufällig irgendwie, ohne dass man das merkt, ein Wort des Herrn für einen anderen Gläubigen weitergibt. Das ist jetzt nicht weiter unser Thema. Ich möchte nur damit sagen, es ist ein bewusstes Beten und es ist ein bewusstes Weissagen. Und am Ende dann, Kapitel 14, sagt er, dass die Frauen schweigen sollen in den Versammlungen. Und das ist der Bogen, den er spannt. Offensichtlich hat er besonders die Versammlung Gottes vor sich, ganz besonders sogar die Zusammenkünfte, ohne dass 1. Korinther 11, Vers 1 bis 16 direkt die Zusammenkünfte betrifft. Denn gerade da könnt ihr als Schwestern weder laut beten noch weissagen. Aber er stellt das doch zwischen Tisch des Herrn und Mahl des Herrn, um diese Schöpfungsordnung auch im Blick auf die Versammlungsstunden Auswirkungen haben zu lassen. Lass es mich dabei bewenden, was diesen Abschnitt betrifft, weil es uns ja doch heute besonders um das Mahl des Herrn geht. Er konnte sie loben in Vers 2. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Sie hatten also, wann immer Paulus ihnen etwas gesagt hat, als Wort Gottes, Überlieferungen sind hier das, was Gott durch Paulus der Versammlung überliefert hat, ihnen mitgeteilt hat, dann haben sie das angewendet, dann haben sie danach gehandelt. Ich wünsche, dass Gott das für uns, über uns auch sagen könnte. Dass wenn er uns durch sein Wort etwas sagt, dass wir das tun. Bei den Korinthern konnte er das sagen. Aber dann sagt er, im Unterschied dazu in Vers 17, indem ich aber dieses, was nämlich jetzt folgt, vorschreibe, lobe ich nicht. Tja, so ist das auch bei uns manchmal, oder? Auf der einen Seite kann er Dinge loben und das stellt er voran, das ist auch großartig. Er beginnt nicht mit dem, was er tadeln muss. Er beginnt mit dem, was er loben kann. Aber dann gibt es Dinge zu tadeln. Vielleicht auch in unserem Leben, im gemeinsamen Leben als Gläubige, in meinem persönlichen Leben. Dann wollen wir uns das zu Herzen nehmen. Weil ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Da waren Dinge, was das Zusammenkommen betrifft, die zum Schaden waren. Wo sie nicht gesegnet waren, wie sie zusammenkamen, sondern wo Dinge abliefen, die zum Schaden der ganzen örtlichen Versammlung waren. Er zeigt das hier. Denn zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch. Nun gab es in Korinth, wir haben das gelesen, offensichtlich eine große Spannung zwischen Reichen und Armen. Ein Thema, was uns ein bisschen die heutigen Tage beschäftigt. Reiche, die oftmals auch unter Gläubigen ein höheres Ansehen haben, einen höheren Einfluss haben und Arme, die eher vernachlässigt werden. Aber bitte, das ist nur ein Beispiel. Und das muss auch nicht so sein. Nicht dadurch, dass man reich ist, verachtet man Arme. Oftmals ist das überhaupt nicht so. Wir kennen viele, denen der Herr manches an Vermögen gegeben hat, denen man das äußerlich vielleicht gar nicht mal ansieht. Oder die ein solches Herz für die Versammlung Gottes haben, dass sie sehr freigebig sind, gerade für Ärmere. Das bekommt man ja oft gar nicht so direkt mit, aber doch erlebt man das immer wieder. Also das ist überhaupt kein Appell hier oder kein Tadel an Reichen, Sondern hier in Korinth war das Problem, dass die Reichen eine gewisse Spaltung gemacht haben gegenüber den Armen. Damals war es so üblich, Apostelgeschichte 2 zeigt das auch, dass man das Mahl des Herrn, also das Brotbrechen, nicht einfach eingenommen hat, isoliert, wie wir das heute tun, wo wir nur zusammenkommen zum Brotbrechen, sondern man hat das verbunden mit einem Liebesmahl. War auch nicht verkehrt. Aber jetzt war das Problem, zum Liebesmahl hat offensichtlich jeder selber mitgebracht, was er essen und trinken wollte. Und die Reichen hatten eben viel und die Armen hatten eben wenig. Und dann war es da nicht so in Korinth, dass die Reichen den Armen was abgegeben haben, sondern die Armen saßen da, hatten vielleicht eine trockene Schnitte Brot, um meine, unsere heutige Zeit zu übertragen, und ein Glas Wasser. Und die Reichen haben sich dann ein Riesenmahl dahingestellt und dann waren sie noch betrunken durch Wein, heute würde man sagen durch Alkohol, Bier oder sonst was. Und dann sagt der Apostel ihnen, dadurch sind Spaltungen unter euch. Dadurch bringt ihr euch auseinander, indem ihr Unterschiede macht. Spaltungen, das sind so Haarrisse. Haarrisse innerhalb einer örtlichen Versammlung, wo man noch zusammen ist, auch zusammen bleibt, aber wo doch so Haarrisse entstanden sind. Das kann durch Verhalten sein, das kann natürlich auch durch lehrmäßige Fragen sein, das kann durch moralische Dinge sein, aber muss es alles nicht. Das kann einfach durch die Behandlung, wie man andere behandelt, kann das sein. Ursachen können ganz unterschiedlich sein. Oftmals sind es rein äußerliche Dinge. Ich habe das selbst erlebt. Wir haben ja heute nicht das Problem in der Regel des Essens oder so. Aber durch Fahrzeuge, durch Kleidung und durch solche äußeren Dinge kann man schon auch so eine Gruppierung bilden innerhalb der Gläubigen. Dass da die Reichen oder die Intelligenten oder die Erfolgreichen, die sind immer so zusammen. Und solche, die es nicht sind, die stehen dann irgendwie außen vor. Kann auch durch ganz andere Dinge gehen. Ich habe das erlebt in meiner Jugendzeit, als das Liederbuch erweitert wurde, damals auf 180 Lieder. Da gab es Einzelne, die haben einfach nicht mitgesungen. Die waren total dagegen. Mir geht es jetzt nicht um das Liederbuch oder so. Aber dadurch ist Spaltung erzeugt worden. Man geht zusammen natürlich, aber man musste sich dann, irgendwie musste man Stellung beziehen zu denjenigen. Da, entweder sagt man, ja, ich bin auch gegen die Lieder, oder man sagte, das ist doch ungeistig. Und da entstehen solche Haarrisse. Leider habe ich das in der aktuellen Zeit auch wieder erlebt. Genau dasselbe. Und wir müssen uns einfach, sensibel, empfindsam dafür sein, kann es sein, dass durch mein Verhalten so ein Haares entsteht unter Gläubigen? Oder sind wir bemüht, und das will der Geist Gottes, alle zusammenzuhalten? Wieder diese Frage, diese Herausforderung müssen wir uns stellen. Dann sagt er aber sogar noch weiter, es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Das heißt also, Parteiungen, das sind Sekten, das ist das gleiche Wort wie Sekten, das sind Gruppierungen, die damals möglicherweise noch innerhalb der Versammlung waren, aber wo man regelrecht auseinander geht und heute dann auch wirklich auseinandergelaufen ist. Heißt das also, es müssen Parteiungen sein, damit Bewährung sichtbar wird, die Bewährten. Ist das immer so? Überhaupt nicht. Aber wenn der geistliche Zustand, wie in Korinth, so schlecht ist, dass die einen dies tun, die anderen jenes tun und dann eben solche Spannungen, Spaltungen auftreten, dann sagt Paulus, dann kann es so weit kommen, dass es sogar notwendig ist, dass Parteien entstehen, damit überhaupt mal sichtbar wird, wer bewährt ist, wer wirklich nach Gottes Wort handelt und wer nicht. Das sind nicht diejenigen, die sich auf Christus berufen. Ja? Davon gab es in Kapitel 1, spricht der Apostel davon. Da gab es solche, die sagen, ich bin es Christus. Die fühlten sich für ganz besonders geistlich. Und das waren die schlimmsten von allen. Indem sie nämlich den Herrn Jesus zum Haupt einer Spaltung, einer Parteiung gemacht haben. Nein, nicht der, der davon spricht, ihr sei richtig, ihr sei auf der Seite des Herrn, der ist richtig, der steht gut, sondern diejenigen sind bewährt, die wirklich durch das geprägt sind, was Gottes Wort uns vorstellt. Bevor ich weitergehe, möchte ich gerne auf zwei Dinge hier noch eingehen. Das eine ist, dass Paulus sagt, dass er gehört hat, Spaltungen seien unternommen, und dann hinzufügt, zum Teil glaube ich es. Das ist doch eine ganz bemerkenswerte Äußerung. Von wem hatte Paulus das gehört? Wenn man sich Kapitel 1 anschaut, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er das von den Hausgenossen der Chloe gehört hat, 1 Vers 11. Denn es ist mir über euch berichtet worden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Und das war eine Familie, zu der Paulus Vertrauen hatte. Er kannte sie als solche, die treu waren und die das, was sie weitergegeben haben, die waren ja anscheinend zu Paulus nach Ephesus gekommen, dass das stimmt. Und doch, sagt er hier, zum Teil glaube ich es. Ich finde das sehr auffallend, dass Paulus so vorsichtig ist. Wie schnell fällen wir ein Urteil, sagen wir, über ein örtliches Zusammenkommen, über eine Person oder über eine Sache, einen Vorgang, irgendeine Sache, die inmitten der Gläubigen ist, aufgrund eines Berichtes, den wir gehört haben. Und dann treten wir danach auf und sagen, so ist es. Und was sagt Paulus? Zum Teil glaube ich es. Wisst ihr, Paulus hat überhaupt keinen Zweifel daran. Und doch, sonst hätte er nicht Kapitel 11 hier aufgeschrieben. Das ist ja eine Belehrung, die darauf fußt. Und doch drückt er sich so vorsichtig aus. Und ich meine, das ist eine echte Warnung für uns. Erstens, sich nicht auf eine Meinung allein zu stützen. Insbesondere nicht, wenn wir selbst oder der berichtet, durch Freundschaft oder durch Verwandtschaft Beziehungen hat zu einer der beiden Parteien, um die es geht, oder der Person, oder der Versammlung. Lasst uns da echt vorsichtig sein und unbedingt zurückhaltend, nicht weil wir demjenigen, der uns was sagt, misstrauen. Jeder, der mal von zwei an und für sich vertrauenswürdigen Zeugen einen Bericht über eine Sache gehört hat, wird am Ende sagen, vielleicht reden wir über die gleiche Sache. Jeder von uns hat seine Geschichte, sage ich einmal, das, was er bisher erlebt hat. Und mit diesen Augen betrachtet er auch die Dinge. Hat gewisse Erfahrungen gemacht, vielleicht mit dem einen oder dem anderen. Und das führt dazu, dass ich ein solches Urteil oder ein anderes abgebe. Umso wichtiger ist, gar nicht zu misstrauen, gar nicht zu sagen, du sagst die Unwahrheit. Vielleicht sagt er aus gutem Gewissen das, was er gesehen hat. Aber dann sagt mir ein anderer, der es von einer anderen Perspektive aus gesehen hat, sagt mir vielleicht ganz andere Dinge dazu. Und dann müssen wir uns überhaupt erstmal ein Bild machen. Seien wir also vorsichtig in den zu vorschnellen Urteilen. Und dann spricht er davon, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt. Dazu möchte ich kurz etwas sagen. Was ist das eigentlich, als Versammlung zusammenkommen? Da heißt es hier nicht, dass die ganze Versammlung zusammenkommt. Das ist heute sowieso schon, vielleicht gibt es noch Orte, Länder, wo die ganze Versammlung zusammenkommt. Wo alle Gläubigen an einem geistlichen Ort zusammenkommen. Aber auf jeden Fall ist das nicht so. Und Paulus gibt uns hier eine Grundlage dafür, dass wir auch heute im Sinne des Herrn auf der Grundlage des Wortes Gottes zusammenkommen können, ohne dass vielleicht alle kommen. Aber als Versammlung, hier in der Elberfelder gibt es ja die Fußnote, seht ihr, in Versammlung, das heißt in dem Charakter der Versammlung, in dem Bewusstsein, dass wir hier zusammenkommen, wie Gott möchte, dass die Versammlung zusammenkommt. Und hier war das Problem, dass bei ihnen da eben Dinge nicht in Ordnung waren. Hoffentlich ist das bei uns nicht der Fall. Einen Ausdruck, der das Gleiche meint, der es aber etwas anders ausdrückt, benutzt der Herr Jesus selbst in Matthäus 18. Und da spricht er davon, ihr kennt den Vers, das ist ja bekannt, Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wo zwei oder drei, man kann das eben nicht alleine, zusammenkommen in meinem Namen, und da steht eigentlich zu meinem Namen hin. Das heißt, der Jesus ist der Mittelpunkt, wo alle dann hinkommen. Und was bedeutet das, zu seinem Namen hin zusammenzukommen? Das heißt, dass die Person des Herrn Jesus wirklich der Mittelpunkt ist, dass unser Ansinnen ist, das ist die Grundlage des Zusammenkommens, die Person des Herrn Jesus. Das heißt, in einem solchen Zusammenkommen hält man fest an dem, was Gottes Wort, denn nur dort finden wir den Herrn Jesus, über seine Person sagt. Wenn ich also eine Seite seiner Herrlichkeit abschneiden würde, wäre ich in diesem Sinn nicht mehr zusammengekommen. Seht ihr, der Jesus sagt hier auch nicht, wenn ihr zusammenkommt zum Namen oder im Namen des Herrn Jesus oder im Namen Christi, sondern in meinem Namen. Das heißt, seine Person in ihrer umfassendsten Herrlichkeit. Der Jesus ist nicht nur Jesus. Der Jesus ist nicht nur Christus. Er ist auch der Sachwalter, er ist auch der hohe Priester, er ist auch der Hirte. Und jetzt könnte man aneinanderreihen Herrlichkeiten, die seine Person betreffen. Und wir dürfen keine Abstriche machen, sei es, was seine Menschheit betrifft, oder sei es, was seine Gottheit betrifft. Wer da Abstriche macht, wer eben nicht anerkennt, dass er der ewige Sohn Gottes ist, wer das sagt, das nehme ich nicht an. Oder wer ihm abspricht, Mensch, vollkommen Mensch zu sein, der kann in dieser Weise nicht zusammenkommen. Das ist aber nicht alles. In seinem Namen, zu seinem Namen hin zusammenzukommen, beinhaltet auch, dass man sein Werk, was er vollbracht hat, daran festhält. Und ich möchte das an einem Vers kurz zeigen, in 1. Johannes 2, was mit seiner Sachwalterschaft zusammenhängt. Da sagt der Apostel Johannes über den Herrn Jesus: und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Mir geht es jetzt nicht weiter um den Zusammenhang. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Was ist denn die Sühnung? Seine Person? Nein. Er hat Sühnung getan durch das Werk, das er auf Golgatha vollbracht hat. Aber sein Werk wird hier untrennbar mit seiner Person verbunden. Er ist die Sühnung, nämlich in seinem Werk. Das heißt, in seinem Namen zusammenzukommen, macht auch notwendig, an seinem Werk festzuhalten. Wenn jemand sagt, oder wenn Christen sagen, am Ende kommen doch alle in den Himmel, irgendwie, Gott wäre nicht Liebe, wir haben über den Herrn Jesus und Gott als Liebe gesungen, er wäre gar nicht Liebe, wenn er nicht am Ende doch alle in den Himmel bringt. Und das wäre ein Widerspruch zu dem, was Gottes Wort über sein Werk sagt. Dass es nämlich stellvertretend geschehen ist, nur für diejenigen, die an ihn glauben. Und seht ihr, das wird mit seinem Namen, mit seiner Person verbunden. Er ist die Sühnung und niemand anders. Aber auch das ist noch nicht alles. Es gibt noch eine dritte Seite. Und das ist seine Versammlung. Auch seine Versammlung, die Versammlung des Herrn Jesus, die Versammlung Gottes, ist untrennbar mit seinem Namen verbunden. Das finden wir in unserem Brief, 1. Korinther 12, auf den gleichen Blättern, die wir gerade vor uns haben. In Vers 12 heißt es: denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber auch gleich viele ein Leib sind, so auch, wir würden jetzt erwarten, die Versammlung. Geht aber nicht. So auch der Christus. Und gemeint ist nicht seine Person, sondern gemeint ist die Versammlung. So wie unser Körper viele Glieder hat, aber eine Einheit ist, so auch der Christus, die Versammlung Gottes nämlich. Aber sie wird hier mit seinem Namen bezeichnet, der Christus. Das heißt, sein Name beinhaltet auch das, was Gottes Wort über die Versammlung Gottes sagt. Und nur wenn wir das festhalten, haben wir auch das Recht, uns auf Matthäus 18, Vers 20 zu berufen, zu seinem Namen hin versammelt zu sein. Und bei den Korinthern, ich bin jetzt wieder in Kapitel 11, sehen wir, dass da eben bei ihnen diese Verachtung der Armen vorhanden war. Und Paulus sagt hier sehr scharf zu ihnen, wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, nämlich so wie sie das getan haben, mit Liebesmahl und Gedächtnismahl und in dieser Weise, so ist das nicht des Herrn Mahl essen. Nicht einfach zusammen zu sein und etwas zu essen bedeutet, dass man das Mahl des Herrn einnimmt. Denn jeder nimmt beim Essen bei euch nämlich sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist trunken. Diese Spaltung, die wir vor uns hatten, habt ihr nicht Häuser, um zu essen? Wenn es um euren Hunger geht, dann sollt ihr zu Hause essen und nicht in der Versammlung Gottes das tun, wodurch diese Spaltungen hervorkommen. Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes? So wie sie zusammengekommen sind, würde man jetzt denken, verachtet ihr die Armen. Steht aber nicht. Da steht, verachtet ihr die Versammlung. Wenn man solche Unterschiede macht, und nochmal, bei uns mag das nicht armreich sein, kann auch sein, angesehen und nicht angesehen. Vielleicht machen wir auch solche Unterschiede. Jakobus sagt das. Bezieht das auch erstmal auf Reichtum. Solchen, die man sagt, ihr kommt mal nach vorne. Und die anderen, ihr könnt da irgendwo hinten sitzen. Aber es muss nicht immer Reichtum sein. Kann auch Ansehen sein unter Brüdern, unter Geschwistern. Und wenn wir solche Unterschiede machen, dann sagt Paulus, dann verachtet ihr. Nicht die, wo ihr jetzt Verachtung zu habt, sondern die ganze Versammlung. Damit verachtet ihr das, was Gott in der Versammlung gegeben hat. Nämlich eine Versammlung, wo es diese Unterschiede nicht gibt. Ich meine, das ist ernst. Wir wollen uns fragen für uns selbst, ob wir nicht solche Unterschiede manchmal machen. Ob es bei uns nicht manchmal Leute gibt, wo wir mehr hinterherlaufen als hinter anderen, denen wir einen höheren Ehrenplatz geben als anderen. Das bedeutet nichts anderes, als die Versammlung zu verachten. Er konnte sie daran nicht loben. Jetzt würde man denken, was mag er jetzt für Vorschriften hier einführen und beschränken wieder die Freiheit, die es gibt, damit so etwas nicht passiert. Aber das tut er hier nicht. Sondern was tut er? Er zeigt ihnen jetzt, wie die Gedanken Gottes über dieses Zusammenkommen zum Brotbrechen von Anfang an gewesen sind. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Er geht ganz zu dem Anfang zurück, als der Herr selbst das Gedächtnismahl gegeben hat. Das ist immer der beste Weg. Zu dem Ausgangspunkt der Belehrungen Gottes zurückzugehen. Das macht Paulus hier. Und er spricht von der Nacht, als der Herr dieses Mahl gegeben hat. Er zeigt, was das für eine Nacht gewesen ist, als der Jesus überliefert wurde. Es zeigt uns, was der Herr Jesus, als er dieses Gedächtnismahl gegeben hat, was er da für Herzensempfindungen haben musste. Er wusste, jetzt werde ich überliefert werden. Er wusste, was da geschehen würde mit ihm, dass er jetzt von Menschen in das Kreuz gebracht würde. Und er zeigt, dass der Herr Jesus diesen Hass mit Liebe überwunden hat. Dass er sich durch diesen Hass nicht hat abbringen lassen davon, seinen Jüngern dieses Mahl zu geben und dieses Werk am Kreuz zu vollbringen. Und auch wir wollen uns nicht abbringen lassen durch Ablehnung, durch Verachtung, ob innerhalb der Versammlung Gottes oder von außen, um die Gedanken Gottes zu verwirklichen. Er nahm Brot und als er gedankt hatte, brach er es. Ich habe gestern schon gesagt, dass in Kapitel 10 eine andere Reihenfolge steht. Hier steht die Reihenfolge genau so, wie der Herr Jesus das damals getan hat. Und vielleicht wisst ihr auch, es hat ja immer wieder Diskussionen, Fragen gegeben, wie soll man das machen? Manche Brüder haben deutlich gemacht, dass sie der Auffassung sind, Brüder, die wir sehr wertgeschätzt haben und wertschätzen, dass wir heute das Brot als hinter dem Kreuz stehend vor dem Gebet brechen sollten. Aber es ist doch auffallend, dass der Herr Jesus, dass der Apostel Paulus hier durch den Geist Gottes identisch die Reihenfolge vorstellt, wie in allen drei Evangelien, wo über die Einsetzung des Mahls gesprochen wird, auch genannt werden. Er nahm das Brot, er dankte, er brach. Und wenn der Geist Gottes eine andere Reihenfolge hätte haben wollen, hätte er es nicht gerade an dieser Stelle, wo er das einzige Mal über das Mahl so spricht, nach vollbrachtem Werk, hätte er es dann hier nicht auch uns anders vorgestellt? Gerade in dem Brief, wo es um die Ordnung geht in der Versammlung Gottes, zeigt er, dass die Reihenfolge gleich bleibt. Deshalb glaube ich, dass es gut ist, dass wir uns auch da an sein Wort so halten. Er nahm Brot, er dankte. Was macht der Herr Jesus, als er für dieses Brot damals gedankt hat? Was mag er wohl da gedankt haben? Wofür eigentlich? Seht ihr, der Jesus sagt jetzt hier, dies ist mein Leib, der für euch ist. Ein Evangelium sagt, der für euch gegeben wird. Der Jesus spricht jetzt hier von seinem Tod. Wofür mag er da gedankt haben? Nun, die Danksagungen des Herrn sind uns nicht aufgeschrieben worden. Gerne würden wir das wissen, oder nicht? Aber dann würde das zu einem Formelgebet werden bei uns. Er hat dem Vater gedankt. Auch für das Brot. Auch für die Speise. Das ist vielleicht ein Gedanke, der uns irgendwie so ein bisschen fern ist. Aber es geht um ein Mahl. Und so wie wir zu Hause für eine Mahlzeit danken, so danken wir auch, wenn es um dieses Mahl geht. Aber der Jesus zeigt, dass es um viel mehr geht. Das ist mein Leib, der für euch ist. Der Jesus zeigt uns jetzt hier, dass dieses Brot ein Symbol ist. Ein Symbol für sein dahingegebenes Leben. Wir wissen, dass Kirchen daraus gemacht haben, dass der Jesus hier sagen würde, dieses Brot ist jetzt, in diesem Augenblick, wird also zu meinem Körper. Aber das ist abwegig. Denn der Jesus stand, als er das gesagt hat, mitsamt seinem Körper vor den Jüngern. Also konnte damals nicht das Brot sein Körper sein. Und das zeigt auch, dass es heute einfach Unsinn ist, zu meinen, dass das Brot dann auf einmal eine Veränderung erfährt und zu dem Körper, dem Leib des Herrn Jesus würde. Nein, so wie man ein Foto zeigt, das ist ja nur ein bekanntes Beispiel dafür, und wenn ich ein Foto meiner Frau hätte und sagen würde, das ist meine Frau, natürlich nicht körperlich, aber es repräsentiert meine Frau, dieses Foto. So zeigt der Jesus hier, dies ist, wenn er von dem Brot spricht, dies ist mein Leib. Dieses Brot stellt meinen Körper, meinen Leib, der in den Tod gegeben wird, dar. Wir kommen jetzt zu einer erhabenen Sache, dem Mahl des Herrn. Das Brot stellt den gestorbenen Christus dar, das für euch ist, nämlich für euch gegeben wird. Der Kelch stellt den gestorbenen Christus dar, das vergossene Blut, Christus, der gestorben ist. Und Brot und Kelch getrennt voneinander stellt den Tod des Herrn Jesus dar. Denn Blut getrennt von dem Leib ist tot. Wir haben also drei Symbole jetzt vor uns, die von dem Tod des Herrn Jesus sprechen. Das ist ein erhabener Augenblick, wenn wir so über den Herrn Jesus nachdenken als gestorben. Und das dürfen wir an jedem ersten Tag der Woche tun, Gott sei Dank. Aber wir denken über den Herrn Jesus nach, nicht wie er heute ist, sondern wie er damals am Kreuz von Golgatha sein Leben gegeben hat. Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Nur Lukas gibt uns diesen Satz wieder, dies tut zu meinem Gedächtnis. Matthäus und Markus sprechen nicht davon, aber Lukas zeigt hier in Verbindung mit dem Brot, dies tut zu meinem Gedächtnis. Der Jesus hat seinen Leib gegeben und sagt, das ist für euch. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das für das Brot danken, nicht das trennen können davon, dass der Jesus das für uns getan hat. Natürlich wollen wir uns erheben darüber hinaus, dass er für Gott sein Leben gegeben hat, für Gott sich hingegeben hat. Aber er musste kommen für uns. Und ich glaube, diese persönliche Seite seines Kommens dürfen wir auch an dem Sonntagmorgen immer wieder vor uns haben. Aber er geht weiter und sagt dann, dies tut zu meinem Gedächtnis. So wollen wir das halten. Wir wollen bedenken, dass der Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Aber wollen dann nicht daran denken, was er für uns getan hat, sondern an ihn, dies tut zu meinem, zu meinem Gedächtnis. Und dann heißt es weiter, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Ihr seht aus der Fußnote, dass da steht wörtlich Essen. Das Mahl ist also jetzt nicht das Passamahl, was sie damals gegessen haben, den Kelch nach dem Passamahl, sondern den Kelch nach dem Essen des Brotes. Auch dafür dankte der Herr Jesus und sprach dieser Kelch, das lesen wir in einem anderen, in einem Evangelium, das er gedankt hat, er nahm auch diesen Kelch, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Der Jesus spricht jetzt davon, dass dieser Kelch, und gemeint ist natürlich der Wein in dem Kelch, aber der Jesus sagt doch Kelch, weil es dann der ausgegossene Wein ist, von dem vergossenen Blut des Herrn Jesus spricht. Und vergossenes Blut, habe ich doch gestern schon gesagt, bedeutet sein dahingegebenes Leben. Es geht also nicht um das, und wir sagen das in Ehrfurcht, um das Blut, was aus der Seite des Herrn Jesus oder aus den Wunden des Herrn Jesus geflossen ist. Sühnung hat getan der Jesus in den 3 Stunden der Finsternis und dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Das ist die Sühnung. Und dadurch hat er uns erlöst, gerettet. Und wenn wir den Kelch vor uns haben, dann denken wir daran, dass er gestorben ist. Dass es keinen anderen Weg gab, als den Tod des Herrn Jesus. Es ist aber bemerkenswert, dass in allen 4 Begebenheiten, Matthäus, Markus, Lukas und auch hier, es heißt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Aus dem Propheten Jeremia und aus Hebräer 8, ich habe jetzt nicht die Zeit, das zu lesen, wird deutlich, dass dieser neue Bund dem alten Bund mit Israel gegenübersteht und dass dieser neue Bund von Gott mit dem gläubigen Überrest künftiger Tage geschlossen wird zum Segen für dieses Volk. Es ist also ein Bund, der mit Juden geschlossen wird, nicht mit uns. Warum erwähnt der Jesus oder der Geist Gottes in allen 4 Stellen diesen neuen Bund? Das ist doch seltsam, oder? Man muss doch mal diese Frage stellen. Er spricht hier die Jünger an, die dann die Keimzelle der Versammlung sein würden, aber in allen 4 Malen spricht der Geist Gottes von diesem neuen Bund, der gar nicht mit der Versammlung geschlossen wird, sondern mit den Juden geschlossen wird. Und ich meine, die Antwort ist, dass der Jesus wünscht, dass wir nicht vergessen, dass wir nicht die Einzigen sind, für die der Jesus gestorben ist. Es ist eines der höchsten Dinge, die wir tun können, zum Brotbrechen zusammenzukommen. Aber der Herr Jesus möchte, dass wir ein Bewusstsein haben, sein Tod ist auch für andere, nämlich für seinen Überrest, für die Juden, für die er eigentlich gekommen war auf diese Erde. Und wisst ihr, was mich irgendwie noch mehr bewegt? Obwohl diese Juden den Herrn Jesus an das Kreuz gebracht haben, hat er selbst sie nie vergessen. Und wenn er jetzt kurz vor dem Tod steht, kurz vor dem Kreuz, was sie ihm auferlegt haben, dann spricht er dieses Wort der Hoffnung für sie aus. Dieses Blut wird fließen, nicht nur für euch, sondern auch für diesen Überrest. Denn dieser neue Bund, er ist gegründet auf dem Werk, das der Jesus auf Golgatha vollbracht hat. Noch einmal wiederholt der Jesus, Und das wird uns nur hier im 1. Korintherbrief mitgeteilt. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir dürfen, wir sollen das tun zum Gedächtnis an den Herrn Jesus. So oft ihr davon trinkt. Das zeigt, dass der Jesus nicht wollte, dass das einmal geschieht. Apostelgeschichte 20, Vers 7 macht deutlich, dass sie an jedem ersten Tag der Woche versammelt waren, um Brot zu brechen. An jedem Auferstehungstag. Apostelgeschichte 2 zeigt, dass sie ganz zu Beginn das täglich getan haben. Aber offensichtlich ist sehr rasch dann diese Gewohnheit gekommen am ersten Tag der Woche. So dürfen auch wir das tun. Jedes Mal wollen wir so an den Herrn Jesus denken. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir haben gesehen, das Brot spricht von dem Tod des Herrn Jesus, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Wir haben gestern gesehen, dieses eine Brot spricht auch davon, dass die eine Versammlung als ein großartiges Ergebnis seines Werkes gebildet worden ist. Wir haben drittens gesehen, dass der Jesus in Verbindung mit dem Brotbrechen auch erwähnt, dass die Juden einmal zur Rettung kommen werden. Und wir sehen jetzt viertens, dass wir das tun, bis er kommt. Das ist auch ein Trost. Es mag alles durch Niedergang geprägt sein. Aber dieses Mal gibt es, bis er kommt. Und das heißt, der Jesus wird wiederkommen. Und wenn das Mal auch nicht die Bedeutung hat, dass der Jesus wiederkommt, so ist doch enthalten, wir tun es, solange wir auf der Erde sind, denn der Jesus kommt wieder. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. So meine ich auch, das Wiederkommen des Herrn findet sich letztlich wieder hier in dem Gedächtnismahl. Und diese vier genannten Punkte, meine ich, sind es wert, dass wir sie immer wieder, ich sage nicht gesetzlich alle vier immer, aber doch immer wieder erwägen, auch wenn wir für Brot und Kelch danken. Lass mich jetzt zum Schluss noch ein paar praktische Bemerkungen in Verbindung mit diesen Versen 23 bis 26 machen. Das erste sind vielleicht nur äußerliche Dinge, aber Gottes Wort gibt uns ja kaum Vorschriften über das Gedächtnismahl. Aber die wenigen Vorschriften, die es gibt, oder Hinweise, lass mich besser so sagen, die Hinweise, die es gibt, sind doch wert, dass wir sie beachten. Wir lesen hier von dem Herrn Jesus, dass er Brot nahm. Als der Jesus dankte für das Brot, war für jeden klar, es geht jetzt um dieses Brot. Der Jesus hat ihm natürlich eine neue Bedeutung gegeben, bei dem Passa wurde auch Brot gegessen, aber jetzt nahm er das Brot, um ihm eine neue Bedeutung zu geben. Ich meine, es wäre gut, wenn der Bruder, der für Brot und Kelch dankt, das deutlich macht. Und nicht, dass irgendwie jemand dem Bruder, der gerade ein Gebet spricht, dann zum Beispiel das Brot hinstellt, obwohl er gar nicht davon gesagt hat und dann letztlich ja verpflichtet ist, um keine Unordnung zu bringen, für das Brot zu danken. Nein, ich meine, wenn ein Bruder den Gedanken hat, jetzt soll für Brot und dann für Kelch gedankt werden, ist es gut, dass er das deutlich macht und dass das auch für die Geschwister klar ist, es geht jetzt um das Brot. Der Jesus jedenfalls hat das Brot genommen. Es ist klar, dass es ein Brot sein muss. Wir haben gestern gesehen, die Bedeutung, die mit diesem einen Brot verbunden ist. So können wir nicht irgendwie zwei Brot oder zwei Schnitten dahin legen, sondern es muss ein Brot sein. Dann ein kurzes Wort zu dem Kelch. Als ich mal vor Jahren über das Thema Brotbrechen sprach, habe ich das Thema des Kelches gar nicht erwähnt. Dann kam nachher ein Bruder auf mich zu und sagte, du hast gesagt, es gibt nur wenig Hinweise. Aber ein Hinweis gibt es doch, und ich bin immer erstaunt, dass der eigentlich nicht beachtet wird. Nämlich, es ist immer nur von Kelch in der Einzahl die Rede. Da ist vielleicht nicht die Bedeutung der Einheit enthalten. Ja, ein Brot, sagt der Apostel in Kapitel 10. Und doch ist es bemerkenswert, dass von Kelch in der Einzahl gesprochen wird. Immer. Es gibt kein Beispiel dafür, dass es mehrere Kelche gab da. Ich habe darüber nachgedacht, für mich selbst. Und ich sage mal, eine Empfehlung, die ich in dieser Hinsicht gebe. Es gibt ja nun Orte, ihr seid auch mehr als nur wenige Geschwister, die an Brotbrechen teilnehmen. Wie machen wir das denn bei dem Brot? Wir haben ein Brot und verteilen das dann nach dem Brechen auf mehrere Teller. Kann man das nicht? Ich weiß ja nicht, wie ihr das hier handhabt. Aber ist das nicht eine Möglichkeit, auch mit dem Kelch? Ein Kelch, der nach der Danksagung dann auf mehrere, eben nicht Teller, sondern an Becher verteilt wird. Ich gebe das nur einmal als ein Hinweis weiter, weil doch hier gedankt wird immer für einen Kelch, nicht für mehrere. Tja, ansonsten finden wir hier keine Hinweise. Da steht nicht, wie die Zusammenkunft beginnt. Und es gibt viele Gründe, dass das Lied Seelen auch so zusammenführt, was am Anfang gesungen wird. Aber es wäre überhaupt nichts dagegen einzuwenden und ist nicht, wenn jemand am Anfang ein Dankgebet spricht. Oder ich erlebe das manchmal, dass so ein Vers am Anfang vorgelesen wird, der sehr prägend sein kann für ein solches Zusammenführen. Da ist Freiheit, da gibt es keine Ordnung. Und ich hoffe, wir haben auch keine Ordnung im Kopf. Bitte, wir sollten nie etwas tun, um es anders zu machen. Das wäre ein vollkommen falsches Motiv. Es muss jetzt einfach mal anders gemacht werden. Aber andererseits kann ich mich auch ärgern daran, dass es mal nicht so läuft, wie es sonst ist. Und das wäre genauso verkehrt. Da ist Freiheit. Der Geist Gottes schränkt da überhaupt nichts ein. Da steht auch nicht, dass das Brot am Ende der Stunde gebrochen werden muss. Das kann genauso früher sein oder wie der Herr es auch führt. Nochmal, wir tun nicht etwas, um es anders machen zu wollen. Aber lassen wir eigentlich den Geist die Freiheit, wie er das wirken möchte? Und wenn mal 3, 4, 5 Lieder hintereinander gesungen werden, wie er das möchte? Hinten heißt es, ich habe diesen Vers gelesen, wartet aufeinander. Natürlich, da geht es eigentlich darum, dass man zu Hause essen soll und in dem Sinne warten soll. Aber es ist doch ein guter Vers, ein guter Hinweis auch für unser Zusammenkommen, zu warten aufeinander. Dass man auch dem anderen Bruder die Gelegenheit gibt, ein Lied vorzuschlagen, ein Gebet zu sprechen. Nicht einer macht es und die anderen sind ein wenig beteiligt oder 3 machen das. Sondern es ist doch der Wunsch, und ich sage das ausdrücklich auch euch, die ihr jünger seid, vielleicht noch nicht so alt seid, es ist doch schön, wenn jeder von uns, der am Brotbrechen teilnimmt, ein Dankgebet hat oder ein Lied auf dem Herzen hat oder einen Bibelvers, den er vorliest. Und wenn das sich nicht beschränkt auf wenige. Wir haben die Verantwortung, dass das auch möglich ist. Ja, ich finde das eine gute Angewohnheit zu überdenken, ob der Herr nicht auch einen anderen noch gebrauchen möchte, bevor er mich ein 2., 3. Oder so viertes Mal benutzen möchte. Lasst uns warten aufeinander, ohne dass die Pausen ungeistlich lang werden, dass man überhaupt nicht mehr gedanklich dabei sein kann. Es ist auch wahr, so oft ihr dieses Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt dir den Tod des Herrn. Das kannst du nicht tun, wenn du nicht am Brotbrechen teilnimmst. Nur derjenige, der von dem Brot isst und von dem Kelch trinkt, der verkündigt auch diesen Tod. Du bist bekehrt, du möchtest dem Herrn Jesus nachfolgen, deshalb hast du dich taufen lassen. Was hindert dich, auch diesem Wunsch des Herrn nachzufolgen, von dem Brot zu essen und von dem Kelch zu trinken? Meinst du, du bist nicht würdig? Wir werden nie würdiger. Würdig sind wir allein durch das Werk des Herrn Jesus. Wir alle straucheln oft. Leider ist das so. Und du wirst auch bis an dein Lebensende, wird es immer so sein, dass Sünde vorkommen kann. Aber folge doch dem Wunsch des Herrn und nimm teil auch an dem Brotbrechen. Ein letztes Wort zu euch Schwestern. Ihr könnt nicht laut ein Lied vorschlagen, beten. 1. Korinther 14 macht das deutlich. Aber ihr seid hoffentlich nicht unbeteiligt. Ich hoffe, dass ihr auch anbetende Gedanken habt, dass ihr dabei seid, dass ihr euch mit Gedanken macht, was der Herr jetzt bewirken möchte, dass ihr mitbetet auch in dieser Hinsicht. Die Anbetung ist nicht nur das, was gehört wird. In mindestens gleichem Maß ist es auch das, was nicht gehört wird. Und daran seid ihr in absolut gleicher Weise beteiligt. Seht diese Stunde nicht als irgendwie passiv an für euch. Der sieht auch in eure Herzen und wünscht die Anbetung. Und wir sehen gerade bei dem Tod des Herrn, waren es Schwestern, die ihm weitaus mehr gebracht haben, als die Jünger dieser 12 oder die 11. Deshalb lasst uns alle mit ganzem Herzen dabei sein. Es geht um den Tod des Herrn. Ist es nicht wert, auch morgen noch einmal, dass wir zusammenkommen zu seinem Gedächtnis, an ihn denken, an das, was er getan hat, wer er ist.